Wir wollen uns in diesem zweiten Vortrag mit einigen Grundsätzen gottgewollter Autorität beschäftigen und das dann zu illustrieren suchen an zwei alttestamentlichen Personen, an Adam und an Josef. Ich werde zuerst etwas sagen über drei Säulen jeder Autorität. Dann zwei Gefahren, vor denen wir uns in Acht nehmen müssen. Und dann drei Grundwahrheiten über Ausüben von Autorität. Und dann die Beispiele. Drei Säulen jeder Autorität. Drei Dinge begründen und tragen die Autorität. Erstens das Wort Gottes, zweitens der Sohn Gottes, drittens der Geist Gottes. Das Wort Gottes enthält alle Ordnungen, nach der Autorität geübt wird, die Ordnung der Gemeinde, und gibt Anweisungen zum Ausüben der Autorität in der Gemeinde. Das Wort Gottes erinnert uns an die Herkunft aller Autorität. Sie kommt von dem Gott, der im Anfang sprach und es ward, der durch sein Wort alles geschaffen hat, der durch sein Wort alle Dinge trägt, durch das Wort seiner Macht alle Dinge trägt. Er ist der Urheber aller Autorität. Und darum muss alles sich von ihm herleiten und sich alles auf ihn beziehen. Der Sohn Gottes ist das Haupt und darum die lebendige Autorität in der Gemeinde, in der weltweiten Gemeinde, aber auch in der örtlichen Gemeinde. Das ist ein Ausdruck, der mir in den Ohren ist von den Brüdern in Indien. Die pflegten das immer so auszudrücken, aber nicht nur zu sagen, sondern auch zu leben, dass die Geschwister am Ort es lernen müssen, zu leben under the Lordship and Headship of Christ. Unter Christus als Herrn und Christus als Haupt. In jeder örtlichen Gemeinde. Er ist Haupt. Die höchste Autorität in der örtlichen Gemeinde. In seinem Namen und in seiner Sache allein kann geistliche Autorität geübt werden. Dann drittens der Geist Gottes, er ist es, der die Autorität, die göttliche Autorität in der Gemeinde verwirklicht, sie in den Herzen aufrichtet. Auch das ist wichtig. Es wäre fatal, würden wir ganz einfach göttliche Grundsätze nehmen und sie nachher mit fleischlicher, menschlicher Energie durchsetzen und aufnötigen. Das wäre furchtbar. Das ist auch geschehen. Geschieht immer noch. Viel zu oft. Und so ist es der Geist Gottes, der die Autorität des Wortes Gottes, der die Autorität Christi in den Herzen verwirklicht und aufrichtet. Wir denken oft nicht daran, dass es das Werk des Geistes Gottes ist, die Glaubenden dem Thron Gottes zu unterwerfen. Gerade in unserer Zeit, wo viel geredet wird vom Geist Gottes und von Power und dergleichen, vergisst man, worin denn die Kraft des Heiligen Geistes sich äußert. Sie äußert sich darin, dass sie unsere Herzen dem Thron Gottes unterwirft. Und darin allein liegt geistliche Kraft und Autorität in einem völligen Gehorsam an Gott und an seinen Willen. Ich will einen Vers dazu aufschlagen aus dem Buch der Offenbarung, der das deutlich macht. Offenbarung Kapitel 1. Wir finden hier eine eigentümliche Bezeichnung für den Heiligen Geist. Nur im Buch der Offenbarung findet sich diese Bezeichnung, und weil sie auffällig ist, fragen wir uns umso mehr, was denn diese Bezeichnung uns sagen will. Offenbarung 1, da steht im Vers 4, Johannes den sieben Versammlungen, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind. Die sieben Geister Gottes, das ist der eine Geist Gottes in der Fülle seines Wirkens. Aber hier wird gesagt, vor seinem Throne. Und das bedeutet, dass der Geist Gottes an den Glaubenden wirkt, um sie diesem Thron Gottes zu unterwerfen. Dahin führt uns der Geist Gottes. Vor den Thron Gottes. Und so ist es der Geist Gottes, der die Autorität Gottes in der Gemeinde, in den Herzen der Glaubenden verwirklicht und aufrichtet. Und wie schön ist es, wenn das geschieht. Vom Geist Gottes gewirkter Gehorsam an Gott, an seine Führung, auch an seine Führung, die geschieht durch die von ihm dazu berufenen und beauftragten, befähigten Führer. Das also die drei Säulen jeder Autorität. Zwei Gefahren. Zwei grundsätzliche Gefahren in der Frage der Autorität und in einer der beiden Bereich oder auf einer der beiden Seiten haben wir uns versündigt, die meisten von uns wenigstens, ich muss das für mich und für uns sagen, entweder fehlende Autorität in der Gemeinde oder Übermaß an Autorität in der Gemeinde. Bei uns war es so, dass wir viele Jahre die Frage der Führung, der Leiterschaft, der Ältestenschaft gar nicht berücksichtigten. Wir nahmen es einfach für gegeben an, wir alle folgen dem Herrn. Und das wird auch so gehen, ohne dass wir uns mit dieser Frage eigens beschäftigen. Und das ging auch einige Jahre gut so. Aber dann ging es plötzlich überhaupt nicht mehr gut. Fehlende Autorität. Und da begriff ich erst richtig, dass uns das Buch Richter nicht umsonst als Anschauungsunterricht gegeben ist. Übt niemand Autorität in der Gemeinde, ist keine Führung in der Gemeinde oder zu wenig Führung, dann wird die Gemeinde einmal ziellos, dass sie einfach so in den Tag hineinlebt und dort mal was macht, dort mal was versucht, wie es sich gerade ergibt. Ziellos, im Auftrag ziellos, im missionarischen Dienst ziellos, auch im Dienst an den verschiedenen Bedürfnissen der Gemeinde ziellos, Kinder, Jugend, ältere Geschwister und so weiter, sie wird ziellos. Und zudem, noch schlimmer, sie wird dann leicht zu einem freien Tummelfeld für allerlei privaten Geschäfte und Ambitionen. Und es leidet nicht nur dann der Missionsauftrag, es leidet auch der Dienst an den Gemeindegliedern, Unordnung, Zank, Rivalität, Gerangel, solche Dinge beginnen sich dann auszubreiten. Nun, wir kennen das in der Familie, wenn keine Eltern da sind, dann quälen sich die Kinder gegenseitig. Oder wenn die Eltern nicht Autorität üben, dann beginnen die Kinder sich gegenseitig zu quälen, das ist furchtbar. Und wir sehen das heute in den Schulen, als ich noch zur Schule ging, und viele, die in meinem Alter sind, können das bestätigen, wenn man nicht anständig war, dann gab es links und rechts eine Ohrfeige, so dass man rückwärts taumelte. Nun, ich habe davon kein Trauma davon getragen. Also ich sage nur, mir hat es nicht geschadet. Heute sagt man aber, oh, man darf das nicht schlagen, die Kinder, furchtbar. Aber was geschieht? Lehrer haben keine Autorität in der Klasse und dann die frechen Schüler, die plagen die Schwächeren. Das ist grausam, wie man die Kinder dann aussetzt. Und analoges geschieht in der Gemeinde, wenn nicht gottgewollte Führung da ist. Dann werden die, die eine spitze Zunge haben und die gewitzt sind und schnell sind und willensstark sind, sich anderen gegenüber durchsetzen und andere drücken, drängen, teilweise sogar wirklich quälen, geistlich in furchtbare Not bringen. Darum ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinde Führung haben, klar definierte und anerkannte Führung. Sprüche 11, Vers 14, wo keine Führung ist, verfällt ein Volk. Matthäus 9, Vers 36, der Herr Jesus sieht das Volk zerstreut. Warum? Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der Titel Hirte im Alten Testament ist der Sprache jener Zeit entsprechend eine Bezeichnung für einen Führer oder einen König. Wer altorientalische Texte gelesen hat, nun, das machen nicht die meisten, macht auch nichts. Aber wer solche gelesen hat, der weiß, dass die altorientalischen Könige sich nannten zum Beispiel Hirten der vier Weltgegenden. Ein Hirte ist ein König, ein Führer. Und wer die Odyssee gelesen hat oder die Ilias gelesen hat, weiß, dass der Anführer der Griechen, die Troier belagerten, Agamemnon, wird dort immer genannt Hirte der Völker. Also ein Hirte ist ein Führer. Das ganze Buch Richter ist ein lebendiger Anschauungsunterricht dafür und ist dafür gegeben, dass ein führerloses Volk verfällt. Ich möchte dazu drei Stellen lesen aus dem Buch Richter. Zuerst zwei, die Not aufzeigen, und nachher ein Vers, der uns zeigt, dass es auch anders sein kann, auch zeitweise anders war im Volk Israel. Richter 17, Vers 6. In jenen Tagen war kein König in Israel, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Steht dreimal dieser Satz. Und das wird uns als Ergebnis, als Summe des ganzen Buches der Richter gegeben. Oft machen das ja die biblischen Autoren so, dass sie uns am Ende freundlicherweise das ganze Buch in einem Satz zusammenfassen. Dass wir auch wirklich merken, worauf sie mit dem ganzen Buch hinaus wollten. Und so ist es im Buch Richter, Richter 21, Vers 25. In jenen Tagen war kein König in Israel, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und dann möchte ich einen Vers lesen aus Richter Kapitel 5. Richter 4 und 5, eine Beschreibung eines großartigen Sieges, einer herrlichen Befreiung, die Gott wirkte in den Tagen Deborahs und Baraks. Und dann wird im Lied Deborahs Folgendes gesagt. Richter 5, Verse 1 und 2. Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, sangen an selbigem Tag und sprachen, weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, preiset den Herrn. Das war der Grund für den Sieg. Führer waren da, die führten, und Willige waren da, die folgten. Sieht so einfach aus. In der Praxis nicht ganz so einfach. Aber das zeigt uns die Bedeutung, die Wichtigkeit der Führung. Die zweite Gefahr, Übermaß an Autorität. Nun, aufs Ganze gesehen, auf die ganze Kirchengeschichte bezogen, ist es wahrscheinlich eher so, dass die Kirche mehr an diesem zweiten Übel gelitten hat, dass also die Gläubigen oder das Kirchenvolk, wie wir auch sagen wollen, bevormundet wurde durch ein Übermaß an Autorität. Zu autoritäre Führung unterdrückt den Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. 2. Korinther 3, 17. Das ist also niemals Gott gewollt. Der Geist Gottes vergreift sich nie an der Mündigkeit der Glaubenden. Das ist sehr wichtig. Vor einigen Wochen war ich auf einer Bibelschule in der Schweiz, Bibelschule Beatenberg, und kam da mit einem Lehrer ins Gespräch. Und dann sagte mir im Zusammenhang mit diesbezüglichen Erfahrungen, die er gemacht hatte, dass solche, die führen, dass sie zu weit gegangen waren, dass sie zum Beispiel auch hineingreifen und entscheiden wollten, darin, wer wen heiraten darf und wer nicht und so weiter. Und dann sagte er, diesen Satz habe ich mir gut gemerkt, es ist eine große Versuchung, dass wir Vorsehung Gottes spielen wollen. Vorsehung Gottes spielen wollen. Also, dass wir über Dinge entscheiden wollen und wissen wollen, die nicht unsere Sache zu wissen und zu entscheiden sind. Der Geist Gottes vergreift sich nie an der Mündigkeit der Glaubenden. Und an diesem Übel des Übermaßes an Autorität hat die christliche Kirche sicher mindestens so sehr, wenn nicht noch mehr gelitten, wie am Mangel von Autorität. Nun, man kann oft durch stramme, autoritäre Führung schneller Ergebnisse vorzeigen. Etwas, worauf die römische Kirche stolz ist und nach außen präsentiert, diese Geschlossenheit, Einheitlichkeit. Aber um welchen Preis? Um welchen Preis? Stramme äußerliche Disziplin ersetzt innerliche Zucht. Einigkeit kann bestehen, so wie sie von der römischen Kirche demonstriert wird. Diese ist aber nur zu haben durch Beugung entweder unter einen starken Willen oder durch Beugung unter eine absolut befehlende und regierende Zentrale. Und damit ist nichts gewonnen, sondern im Gegenteil, so wird das Wesen Gottes durch die Gemeinde nicht widerspiegelt. Durch Übermaß an Autorität, durch autoritäre Führung, durch Drill und Zucht, um der Zucht willen. Und ich bin eigentlich der Auffassung, dass ein verzerrtes Zeugnis schlimmer ist als ein Zeugnis. Und eine Gemeinde, die autoritär ist und wo die Einzelnen unmündig gehalten werden, das Gewissen geknechtet von Menschen, eine solche Gemeinde entstellt. Das Zeugnis Gottes, ein entstelltes Zeugnis, ist schlimmer als ein Zeugnis, also lieber noch das erste Übel als das zweite. Meine private Meinung. Aber notvoll ist beides. Bei autoritärer menschlicher Führung wird das Wort Gottes ersetzt oder überlagert durch menschliche Einrichtungen, menschliche Forderungen. Bei solcher Führung wird das Wirken und die Zucht des Geistes Gottes ersetzt durch menschliche Maßregeln. Und letztlich wird das Haupt Christus wird durch Menschen verdrängt, sodass Menschen den Platz einnehmen, der nicht ist. Wir werden sehen, das ist die Bedeutung der Sünde. Cora steht für solche die in der Gemeinde Christus verdrängen und Menschen an den Platz stellen wollen, der Christus allein ist. Also das sind die beiden Gefahren und jetzt drei Grundwahrheiten. Drei Grundwahrheiten, damit Führung, damit Autorität zur Gottes Ehre und zum Segen aller dient, müssen drei Dinge vorhanden sein. Erstens muss Autorität von Gott legitimiert sein. Das ist das Erste und das Wichtigste. Sie muss von Gott selbst gewollt sein. Von Gott muss der, der Autorität übt, berufen sein. Legitimiert. Darauf folgt zweitens Führung. Geistliche Autorität und solche, die geistliche Führung und Autorität ausüben, müssen qualifiziert sein. Das ist aber erst das Zweite. Kommt an zweiter Stelle. Aber ergibt sich aus dem Ersten. Wenn wir von Gott zu etwas berufen sind, dann dürfen wir vertrauen, müssen uns aber auch willig hergeben, dass Gott uns formt für diese Aufgabe. Also qualifiziert, das Zweite. Dann drittens, Führung, geistliche Autorität muss so geschehen, dass sie Gottes Herrschaft aufrichtet und stärkt. Zu diesen drei Punkten möchte ich einiges zur Verdeutlichung sagen. Also, Autorität muss von Gott legitimiert sein. Wir können das auch so sagen, alle Autorität kommt von Gott. Drei Stellen will ich dazu aufschlagen. Drei Stellen. Daniel 2, 37. Daniel Kapitel 2, Vers 37. Daniel steht vor König Nebukadnezar und legt ihm seinen Traum aus und sagt ihm: du König, der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Gott hat dir das gegeben. Das Gleiche sagt Paulus in Römer 13, Vers 1. Wir lasen den Vers gestern schon. Darum lesen wir diesen Vers jetzt nicht wieder. Dort steht, dass jede Obrigkeit von Gott eingesetzt ist und jetzt auf das Volk Gottes und auf Dienst im Haus Gottes bezogen. Hebräer 5, Vers 4. Hebräer 5, Vers 4. Der Schreiber des Hebräerbriefs legt hier die Vorzüglichkeit der Person und des Werkes des Herrn Jesus gegenüber allem im Alten Testament gegebenen dar. Aber er muss auch die Person, die Sendung, das Werk Jesu Christi als von Gott kommend bestätigen, belegen. Und so zeigt er in Hebräer 5, dass Jesus von Nazareth nicht, dass er sich nicht selbst diesen Dienst und dieses Werk anmaßte, sondern dass er von Gott dazu berufen wurde. Hebräer 5, Vers 4. Niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern alles von Gott berufen, gleich wie auch Aaron. Also hat auch der Christus sich selbst nicht verherrlicht, um hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat: Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Gott muss es sein, der beruft, er legitimiert. Und diese Legitimation, dieses Wissen, dass wir alles von Gott empfangen haben, Verantwortung zur Führung von Gott empfangen haben, lehrt uns Autorität vor Gott zu verantworten. Johannes 3, 27, niemand kann etwas empfangen, es sei ihm denn von oben gegeben. Das gilt für alles, was Gott uns gibt, aber auch für Führung. Niemand kann etwas empfangen, es sei ihm denn von oben gegeben. Ist es mir aber von Gott gegeben, dann weiß ich, ich muss es vor ihm verantworten. Ihr werdet mich fragen, wie bist du mit dem umgegangen? Das lehrt mich aber auch, vor nichts solche Furcht zu haben, wie etwas Eigenmächtiges zu tun. Eigenwille, Anmaßung in göttlichen Dingen, ja, ich wage es zu sagen, ist das Furchtbarste, was es gibt. Da bekommen wir es mit Gott selbst. In seinem Haus sich etwas anmaßen, das Gott uns nicht gegeben hat, ist ein entsetzlicher Frevel. Wir wollen ein Beispiel dazu aus dem Alten Testament uns ansehen, wo Gott von Anfang an es seinem Volk deutlich gemacht hat, dass in seinem Volk und in seinem Haus, wo es darum geht, wie man Gott naht, ihm dient in seinem Haus, dass Gottes Wille alles regieren muss. Dass hier der Wille, die Anmaßung des Menschen, keinen Platz hat. Im 2. Mosebuch wird uns beschrieben, wie Gott ein Volk herausruft aus den Völkern zu sich. Ein einziges Volk, Israel, er ruft es in seine Gegenwart, führt es zu sich, um unter diesem Volk zu wohnen. Er gibt Mose Anweisungen, wie sein Haus aussehen soll. Und dann wird Mose gesagt, 2. Mose 25, 9, nach allem, was ich dir zeige, das Muster der Wohnung und das Muster aller ihrer Geräte, also sollt ihr es machen. Und dort, wo das Haus Gottes und der Dienst in diesem Haus beschrieben werden, kommt kein Satz so häufig vor wie dieser Satz: Mose tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte. Oder: siehe zu, dass du alles tust nach dem, was ich dir geboten habe. Dieser Satz kommt dutzendfach vor Ich habe mir den jedes Mal angestrichen im zweiten Mosebuch. Dort, wo dann Mose die Stiftshütte, nachdem alles erstellt worden ist, alle Geräte erstellt worden sind, wo er die Stiftshütte zum ersten Mal aufrichtet, kehrt dieser Satz siebenmal wieder, dass Mose tat, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. 2. Mose 40. 2. Mose 40. Vers 17. Es geschah im ersten Monat, im zweiten Jahre, am ersten des Monats, da wurde die Wohnung aufgerichtet und Mose richtete die Wohnung auf. Vers 19. Er breitete das Zelt über die Wohnung und legte die Decke des Zeltes oben darüber, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 21. Er brachte die Lade in die Wohnung und hängte den Scheidevorhang auf und verdeckte die Lade des Zeugnisses, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 23. Er richtete darauf eine Brotschicht zu vor dem Herrn, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 25. Und er zündete die Lampen an vor dem Herrn, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 27. Und räucherte darauf wohlriechendes Räucherwerk, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 29. Und er opferte darauf das Brandopfer und das Speisopfer, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 32. Wenn sie in das Zelt der Zusammenkunft hineingingen und wenn sie dem Altar nahten, wuschen sie sich so, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Siebenmal. Wir lesen weiter dann bei unserer fortlaufenden Lektüre der Bibel und kommen zum dritten Mosebuch. In den Kapiteln 7, 8, 9 kehrt dieser Satz wiederum dutzendfach wieder, dass sie die Opfer, die Darbringung der Opfer, die Einkleidung der Priester, die Einweihung der Priester für ihren Dienst, alles taten, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. So in Kapitel 9, noch zum letzten Mal, Vers 21, Kapitel 9, 21, und die Bruststücke und den rechten Schenkel webte Aaron als Webopfer vor dem Herrn, so wie Mose geboten hatte. Und dann kommen wir zum Kapitel 10, Vers 1. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen ein jeder seine Rauchpfanne und taten Feuer hinein und legten Rauchwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Und ich weiß, als ich das vor einigen Jahren einmal las und besonders auf diesen Satz achtete, vom zweiten Mosebuch herkommend, es fährt einem ins Herz, dieser Satz. So, sie bringen fremdes Feuer da, das er ihnen nicht geboten hatte. Und wir sehen, dass Gott am Anfang ein Zeichen setzt. Ein Zeichen am Anfang der Geschichte Israels, am Anfang der Geschichte der erwählten Nation, am Anfang jener Zeit, da sie Gott dienten, in der Stiftshütte. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie und sie starben vor dem Herrn. Das ist nachher nie mehr geschehen so. Gott setzt aber ein Zeichen am Anfang, damit wir es sehen, erkennen, lernen, glauben, dass in seinem Haus aller Eigenwille ausgeschlossen ist, ein Frevel ist, den Gott genauso scharf bestrafen wird. Auch wenn wir das jetzt nicht wahrnehmen. Aber wir dürfen es sicher sagen, geistlich geschieht das auf der Stelle. Wenn jemand mit einem Mal eingebildet wird, anmaßen wird, sich etwas anmaßt, das ihm nicht zusteht, im Dienst und im Haus Gottes, auf der Stelle verliert er seine geistliche Vollmacht. Auf der Stelle. Und dann wird er das ersetzen müssen, seine geistliche Vollmacht, durch menschliche, fleischliche Mittel. Sei es durch Drohen oder durch Diplomatie oder durch Geld oder durch Organisation, ich weiß nicht durch was. aber er verliert die geistliche Vollmacht. Gott stellt ihn auf die Seite. Natürlich gibt es bei uns Buße, Bekennen, Umkehr und Gott kann wiederherstellen. Ich möchte dazu jetzt noch einen Vers aus dem Neuen Testament lesen, im Kolosserbrief. Dort wird dieser Ausdruck verwendet, Kolosserbrief Kapitel 1. Vers, Kapitel 2, nicht 1, Kolosser Kapitel 2, Vers 18. Lasst niemanden euch um den Kampfpreis bringen, der seinen eigenen Willen tut, in Demut. Scheinbarer Demut. Eigenwille. Dann Kapitel, immer noch Kapitel 2. Das Leben eines Mannes, der wirklich zu einem Führer im Volke Gottes wurde. Es kamen unzählige Menschen durch ihn zum Glauben und in seinem Gefolge entstanden überall Gemeinden, und zwar lebendige Gemeinden, Gemeinden, die sich trennten oder sich gesondert versammelten von der Staatskirche, der anglikanischen. Er ist eigentlich der Vater und der Begründer dessen, was nachher auf dem Namen Wesleys zugutgeschrieben wurde, der Gründer oder der Führer jener Bewegung, die nachher Methodismus hieß. Und dieser George Whitefield schrieb in einem Brief über die ungeheure Seelennot, die das bei ihm auslöste, als er von verschiedenen, auch von einem ordinierten, ich glaube Bischof der anglikanischen Kirche, gedrängt wurde, in den Predigtdienst zu treten. Und er wurde, George Whitefield, wurde ja dann ordinierter Pastor der anglikanischen Kirche. Und er stellte sich immer zu dieser anglikanischen Kirche, obwohl er in seinem Geist und in seinem Dienst immer alle Kinder Gottes vor Augen hatte und auch allen diente. Und obwohl durch ihn, zum Beispiel, das dürfte unsere Brüder aus Amerika interessieren, die Baptistengemeinden, die waren ein verschwindend kleiner, serbelnder Haufe in Nordamerika, und durch den Dienst von George Whitefield erlebten die einen solchen ungeheuren Auftrieb, dass sie nachher zur einer der stärksten Denominationen in Amerika wurden. Verdanken die Baptisten dem Dienst dieses Mannes. Und George Whitefield schrieb in diesem Brief über seine Seelennot, dass diese Frage vor ihm stand. Ein Prediger, ein Diener im Werk und im Haus Gottes zu werden. Gott allein weiß, welche Sorge mir das Eintreten in den Predigtdienst bereitete. Ich habe wohl an die tausendmal gebetet, bis mir der Schweiß wie Regen vom Gesicht tropfte, dass Gott mich nicht in diesen Dienst eintreten lasse, wenn er mich nicht gerufen und mich in sein Werk gesandt habe. Ich erinnere mich an einen Tag in Gloucester. Ich weiß noch das Zimmer und ich schaue immer dahin empor, wenn ich dort vorbeigehe. Ich weiß noch das Fenster und erinnere mich an das Bett und an den Fußboden, auf dem ich ausgestreckt lag und sagte, Herr, ich kann nicht gehen. Ich werde von Hochmut aufgebläht werden und in den Fallstrick des Teufels fallen. Das ist die Gesinnung, die Gott bei denen sucht. Und das ist die Gesinnung, die bei denen da sein muss, die er beruft und formt zu seinem Dienst und besonders zu Führungsaufgaben. Wenn irgendwo, dann ist hier Anmaßung ausgeschlossen. Also alle Autorität kommt von Gott. Er beruft, er legitimiert. Dann zweitens, wer Autorität ausübt, muss qualifiziert sein. Er muss passend sein. Nun, von Natur aus sind wir es alle nicht. Wir sind ja Sünder. Von Natur, Rebellen, Toren, Unwissende. Aber er formt uns. Die, die er beruft, die formt er. Und wo es um Führung geht, müssen wir sagen, der Mensch kann nur insofern und insoweit gottgemäße Autorität ausüben, als er selbst Gottes Autorität unterworfen ist.
Er muss im Glauben, Gehorsam und in der Unterwürfigkeit ein Vorbild sein. Und wir werden dann in den folgenden Stunden sehen, wie Gott, also heute schon heute Vormittag schon Beispiele sehen, wie Gott genau das, zu diesem Zweck, die von ihm berufenen Führer erzieht. Durch eine lange Schule des Lernens führen muss. Das ist also die Qualifikation. Und ebenso wie es Gott ist, der Autorität verleiht, so ist es Gott selbst, der die Werkzeuge göttlicher Autorität ausrüstet. Ich las vor wenigen Tagen einen schönen Vergleich von Spurgeon. Spurgeon sagte in einer seiner Vorträge, die er hielt vor den Schülern seines Predigerseminars: Michelangelo, der große Künstler, verstand die Wichtigkeit seiner Werkzeuge so gut, dass er sich seine Pinsel immer eigenhändig fertigte. Das gibt uns eine schöne Illustration vom Gott der Gnade, der mit besonderer Sorgfalt sich seine Diener formt. Also wenn ein Michelangelo sich seine Pinsel selber macht, dann wird sich Gott seine Werkzeuge ganz sicher selber formen, damit sie so sind, wie er sie haben will. Genauso und nicht anders. Das heißt aber, dass wir bereit sein müssen, uns formen zu lassen. Uns unter Gottes mächtige Hand zu demütigen, dass er uns formen kann. Er, der Töpfer, wir der Ton. Jesaja 64, Vers 8. Und das sollen wir auch wissen, und dazu hat uns Gott diese Beispiele gegeben, dass wenn wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen und wenn wir denken, der Herr hat uns berufen zu einem Dienst, einer Aufgabe, auch zur Führungsaufgabe, dann sollen wir es wissen, in wessen Hand wir uns begeben haben. Er wird anfangen, uns zu formen. Und das schmerzt. Ist nötig. Dann drittens, menschliche Autorität darf nie die göttliche Autorität ersetzen. Sie muss eben so geschehen, dass göttliche Autorität aufgerichtet und gefestigt wird. Davon haben wir gestern schon einiges gehört. Und darum sage ich dazu nicht mehr viel. Autorität wird von Gott zur Verwaltung überantwortet. Wir verwalten nur Autorität, sie ist nicht unsere. Und daher hüte sich der Mensch davor, die Stelle einzunehmen, die nur dem Herrn zusteht. Wir denken an Beispiele, was zum Beispiel ein Paulus nicht zu tun wagte, nämlich zu herrschen über den Glauben der anderen. Wovor ein Petrus warnte, 1. Petrus 5, 3, nicht, dass sie da herrschen, als ob die Gemeinde ihr Besitz sei, sagt er dort. Das wagte ein Diotrephes zu tun. Er wollte der Erste sein. Also so viel zu grundsätzlichen Wahrheiten über Autorität und Führung. Jetzt zwei Beispiele. Ich beginne mit Adam und Josef und werde weiterfahren in der nächsten Stunde mit Mose, Josua und David. Warum gerade diese? Der erste Mensch, der von Gott gegebene Autorität ausübte, war Adam. Und an ihm lernen wir die ersten und grundlegendsten Wahrheiten über Autorität. Der erste Herrscher, dessen Werdegang und Herrschaft die Bibel beschreibt, war Josef. Josef wird zum Herrscher. Herrscher in Ägypten. Wie wurde er das? Auch an ihm lernen wir Wichtiges. Welches der Weg ist, auf dem Gott die Seinen führt, die einst mit ihm herrschen werden? Und darum wird er uns alle in gewisser Weise so führen. Wir sind ja dazu berufen, einst mit Christus zu herrschen, im kommenden Zeitalter. An Josef lernen wir aber auch, wie Gott solche führt, die auch hier und jetzt in der Gemeinde nicht Herrscher sein sollen, nein, aber Führer.
sein sollen.
Also darum, Josef, der erste große Führer des Volkes Gottes war Mose. Und so lernen wir an ihm Wichtiges über die Wege, die Gott führt, um jemand zum Führer im Volk Gottes zu machen. Und dann auf ihn folgte, auf Mose folgte der erste große Feldherr in Israel, das war Josua. Die sich an Josua anschließende Zeit der Richter war eine führerlose Zeit, und darum überspringen wir die. Sie wird beendet durch die Einführung Davids, des Königs nach dem Herzen Gottes. Also an Adam, Josef, Mose, Josua und David wollen wir versuchen, göttliche Prinzipien über Führung und Autorität zu erkennen. Ja, es bleibt uns noch etwa eine Viertelstunde. Wann begannen wir? 10 nach, stimmt das? Ja, also gut 10 Minuten bleiben uns noch. Diese beiden Beispiele, Adam und Josef. Adam wurde von Gott zum Herrscher über die Schöpfung gesetzt. 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen. Über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Psalm 8, Vers 6 sagt, du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt. Adam also ein freier Herr über die Schöpfung. Er blieb es aber nur so lang, als er selbst Gott ergeben war. Und so lernen wir an Adam diese erste Grundwahrheit. Autorität ausüben kann nur, wer selbst unter Autorität steht. Das wird an niemandem so deutlich wie an Adam. Solange er unter Gottes Autorität stand, hatte er Autorität. Regieren darf nur, wer selbst regiert ist. Und das werden wir nachher bei allen Führern im Volk Gottes sehen. Bei Josua, bei Mose, bei David, bei Paulus, Petrus, beim Herrn Jesus selbst. Regieren kann nur, wer selbst regiert ist, weil eben aller Eigenwille und alle Eigenmächtigkeit Gott ein Gräuel ist. Dann lernen wir an Adam die zweite Grundwahrheit. Der Mensch verliert die Autorität, sobald er sich gegen Gottes Autorität erhebt. Adam stellte sich über Gott und über seinen Willen und da verlor er alles. Wurde ein Sklave, ein Knecht der Sünde und des Todes, anstatt ein freier Herr über die Schöpfung zu sein. Und das Gleiche wird uns an verschiedenen Beispielen gelehrt. Der Fall des Königs von Babylon, Jesaja 14, Verse 13 bis 15. Dieser König von Babylon sagt, ich will hinaufsteigen, ich will hinauffahren. Was ist die Antwort Gottes? Dass er gefällt wird, gestürzt wird in den tiefsten Scheol, alles verliert. Die Auflehnung gegen den Ursprung aller Autorität führte zum Sturz des Königs von Babylon. Darum darf auch niemand, der eigenmächtig ist, in der Gemeinde Gottes vorstehen. Das steht ausdrücklich in Titus 1, Vers 7. Titus 1, Vers 7. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig. Das griechische Wort autades, dort steckt drin der Wortstamm handano, und das heißt Gefallen haben an etwas. Ein Hedonist ist das gleiche, der gleiche Wort Wurzel steckt da drin. Had. Jemand, der out had es ist, ist jemand, der nach seinem Belieben handelt. Also der nicht nach Gottes Willen fragt, sondern so handelt, wie es ihm gefällt. Und der auch nicht danach fragt, was die Brüder denken. Eigenmächtigkeit in zweierlei Hinsicht, vor Gott eigenmächtig und auch gegenüber den anderen eigenmächtig. Und jemand, der so gesinnt ist, kann nicht ein Aufseher, ein Ältester, ein Führer unter den Brüdern sein. Und so wird uns im Neuen Testament ganz deutlich gemacht, dass die von Gott eingesetzten Führer nicht eigenmächtig waren und nachher, weil sie irgendein Amt hatten, nachher schalteten und walteten, wie es ihnen beliebte, sondern sie waren selber Vorbilder im Gehorsam, im Glauben, in der Nachfolge. Sie waren selbst dem Herrn und seinem Willen und blieben dem Herrn und seinem Willen völlig ergeben. Ein Beispiel dazu, 2. Timotheus 3, Verse 10 und 11. 2. Timotheus 3, Verse 10 und 11. Da sagt Paulus dem Timotheus: Du hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe, mein Ausharren. Also sein Ausharren unter Gottes Willen, Gottes Berufung, sein Glaube, das heißt sein sich völliges, im Vertrauen Gott ergeben sein. Und so blieb Paulus bis zum Schluss. Wer Autorität hat, kann Autorität nur ausüben, insofern er selbst unter Autorität bleibt. So viel zu Adam und dann Josef. Josef wird nach Gottes Willen zum Herrn über Ägypten bestellt. Auch das wird uns ganz deutlich gemacht, von Anfang an. Und Gott offenbart es dem Josef sogar. In Träumen sagt er ihm, du wirst einmal Herr sein. Du wirst einmal ein Herrscher sein. In 1. Mose 37. So steht also die göttliche Legitimation wiederum an der Anfang. Am Anfang des Lebens und des Werkes Josefs. Damit aber Josef diese Stellung erlangen und dann nach Gottes Gedanken ausüben konnte, musste er zuvor vieles leiden. Und so sehen wir an Josef am ersten, den Gott zur Herrschaft führt, vordemonstriert, wie Gott alle führen wird, die Josef gleich einst herrschen werden. Und ich sagte das vorhin schon, das bezieht sich einmal auf alle Erlösten. Wir werden einst mit Christus herrschen. Offenbarung 5, Vers 10. Offenbarung 5, Vers 10. Du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und weil das Josefs Berufung und Bestimmung war, musste er durch Leiden. Wir müssen durch Leiden zur Herrschaft gehen. Er musste von seinen Brüdern gehasst werden, von seinen Brüdern verworfen werden, von seinen Brüdern verkauft und verraten werden. Die Jahre der Erniedrigung und der Enttäuschung und auch der Verleumdung, ausgerechnet Josef, der in seinem Gewissen und in seinem Tun rein war, wird dieser Niederträchtigkeit bezichtigt und man glaubt dieser Verleumdung, er habe die Frau seines Arbeitgebers, seines Wohltäters geschändet. Er wird verleumdet. Gott hat das alles so geschickt. Wir sagen, Gott habe es zugelassen. Ja, ja, natürlich hat Gott es zugelassen. Aber das ist vielleicht ein bisschen schwach ausgedrückt. Es gibt doch keine Zufälle. als ob Gott einfach da sitzt, so händeringend, und denkt, oh, hoffentlich steht das der Josef durch. Na, er sandte doch diese ganze Not, dieses Leiden, diese Verleumdung. Gott sandte das, denn er musste Josef durch diesen Glutofen der Drangsal führen. Und wie schmerzt das? Und wie wird da unsere Seele in diesem Feuer der Anfechtung und Anfeindung erprobt? Gerade wenn man durch Verleumdung geht. Wenn ganz böse Sachen über einen gesagt werden, wenn man nie gedacht hat, nie gewollt hat, im Entferntesten nicht. Und andere glauben es noch und er sitzt im Gefängnis und kann nichts tun. Nur warten, sich nur Gottes Hand unterwerfen. Was will er machen, ein Gefangener des Pharao? Bittschriften einreichen. Und so kann er nur Gottes Stunde abwarten. Und nachher wird er noch vergessen. Vergessen im Gefängnis. Er hilft zwei anderen. Einer kommt vor ihm heraus und er vergisst ihn noch. Alles Dinge, die Gott sandte in sein Leben. Und ohne diese Vorbereitung hätte Josef nicht der Josef sein können, der er nachher war. Und vielleicht die größte Stunde im Leben Josefs, eine Stunde, die uns, wenn wir sie lesen, uns tief bewegt, die mich schon zu Tränen bewegt hat. Josef steht am Ende da und hat alle Macht und seine Brüder kommen zu ihm und sind ja völlig von ihm abhängig. Und dann haben seine Brüder Angst und denken, oh, jetzt wird er sich an uns rächen. Jetzt wird er uns heimzahlen, unsere Niederträchtigkeit. Und dann sagt Josef, ach, bin ich denn an Gottes Statt? Bin ich denn an Gottes Statt? Gott hat das so gesandt und gewollt. Ihr hattet Böses im Sinn, Gott aber hatte Gutes im Sinn. 1. Mose 50, dort steht das, Vers 19. Da sprach Josef zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn bin ich an Gottes Statt. Ihr zwar, ihr hattet Böses wider mich im Sinn, Gott aber hat im Sinn, es gut zu machen. Und so war es Gottes gute Hand, wir hörten von Gottes guter Hand heute, Gottes gute Hand an uns zeigt sich auch in solchen Dingen, dass er Widerwärtiges in unser Leben sendet, um uns für unsere Aufgabe passend zu machen. Und wohl dem Josef, dass er sich von Gott so formen ließ, denn er wurde dann ein Herrscher über Ägypten zum Segen für die Welt, zum Segen für seine Brüder. Nun, wenn Gott uns durch Drangsal und Not führt, dann sollten wir immer daran denken, dass er es tut, weil er uns jetzt erzieht, auf diesen Tag hin, da wir mit Christus herrschen werden. Und wenn du Verantwortung in der Gemeinde hast und trägst oder merkst, der Herr führt dich da hinein, dann darfst du wissen, der Herr führt dich durch diese Widerwärtigkeit. Sendet schwierige Leute vorbei, Leute, die dich stechen, Leute, die schwierig sind. Von ihm gesandt, weil er dich formen will, erziehen will, ein in seiner Hand taugliches Werkzeug zu sein, ein Führer zu sein, ihm zur Ehre und den Seinen zum Segen. Auf diesem Weg macht Gott uns jetzt für Führungsaufgaben tauglich, solches Leiden ist unerlässlich. Als der Herr Paulus berief, dann sagt er es zwar noch nicht dem Paulus, aber dem Paulus wird er es nachher gesagt haben. Er sagte es jenem Bruder, der zu Paulus gesandt wurde, ihm die Hände auflegte, Ananias. Diesem Paulus sagte er, wozu er ihn berufen habe, Apostelgeschichte 9, Vers 15, der Herr aber sprach zu ihm, zu Ananias, gehe hin zu diesem Paulus, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl von Nationen als König und Söhne Israels. Das ist die Berufung, hier die göttliche Legitimation für den Dienst des Paulus. Dann Vers 16, weil er von Gott berufen war, wurde er auch von Gott bereitet, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Er musste durch viel Leiden gehen. Jungbekehrten Gläubigen, sagt Paulus, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Und wo er das sagt, da hat er immer noch Wunden und Beulen und blaue Flecken an seinem Leib von einer Steinigung, die ganz kurz zurücklag. Apostelgeschichte 14. durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Haben wir begriffen, dass es so sein muss, dass es von Gott gefügt und gewollt ist, wissen wir auch, dass es gut ist für uns. Dass es gut ist. John Bunyan schrieb aus dem Gefängnis eine autobiografische Schrift. Ich habe sie nur auf Englisch gelesen. Ich habe nachher gehört, dass es sie auch auf Deutsch gibt. Also wer die zu lesen bekommt, dem will ich sie sehr herzlich empfehlen. Auf Englisch heißt sie Grace Abounding to the Chief of Sinners. Überströmende Gnade für den Größten der Sünder, für den Vornehmsten der Sünder. Und dort schreibt er auch über seine Erfahrungen, bevor er im Gefängnis saß und während er im Gefängnis saß. Er kam ja nur darum ins Gefängnis, weil er das Evangelium predigte, ohne ordinierter Priester oder Pastor der anglikanischen Kirche zu sein. Unter diesem, ich glaube, hieß Act of Uniformity von 1662, wurde die ganze englische protestantische Christenheit, man wollte sie völlig gleichschalten und der Krone unterwerfen. Also die Kirche musste der Krone unterworfen sein und darum durfte in England das Evangelium nur predigen, wer der Krone und dem der Krone unterworfenen Bischof von Canterbury unterworfen war und ordiniert war. Und solche, die das nicht taten, die sogenannten Dissenters, die wurden verhaftet, teilweise umgebracht. So sitzt also John Bunyan im Gefängnis und er schreibt dort, beschreibt dort, wie er zum Glauben kam und wie seine Lage zurzeit im Gefängnis ist und auch, dass er furchtbar verleumdet wurde, dass man ihm die gräulichsten Dinge nachgesagt hat. Ich rühme mich dieser Verleumdungen, da es ja nur solche sind, törichte, erbärmliche Lügen, mit denen der Teufel und sein Same mich bewerfen. Sollte mir von der Welt solch Böses nicht widerfahren, fehlte mir ein Erkennungszeichen der Heiligen und Kinder Gottes. Der Herr Jesus sagte doch, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch wider euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Daher kümmern mich diese Dinge nicht, nein, und wären sie um das 20-fache mehr, als sie sind. Was soll ich also denen sagen, die mich dergestalt bespien haben? Soll ich ihnen drohen? Soll ich sie rügen? Soll ich ihnen schmeicheln? Soll ich sie bitten, ihre Zungen zu zügeln? Nein, ich binde mir diese Lügen und Verleumdungen wie einen Schmuck um den Hals. Es gehört zu meinem christlichen Bekenntnis, gedemütigt, verleumdet, geschmäht und gelästert zu werden. Und da diese Dinge nichts anderes sind als genau das, wie mir Gott und mein Gewissen bezeugen, freue ich mich in Schmähungen um Christi willen. John Bunyan, wir dürfen ihn sicher bezeichnen als einen Führer unter den Brüdern, der einen ungeheuren Einfluss hat auf seine Zeit und auf nachfolgende Geschlechter. Das hatte Gott so gewollt mit diesem Mann. Das war seine Berufung und göttliche Bestimmung. Damit er seiner Berufung entspräche, musste er geformt werden. Auf diesem Weg bereitet uns Gott also zum Dienst und auch, wie ich schon sagte, auf das kommende Zeitalter, in dem alle Glaubenden mit Christus herrschen werden. Eine Pause.